ARD Sounds.
BR24. Das Aktuelle am Morgen.
Nach dem Rücktritt von Jens Spahn vom Unionsfraktionsvorsitz muss eine Frage schnell geklärt werden. Wer folgt ihm nach? Wir versuchen, den Kreis der Kandidaten gleich ein bisschen einzugrenzen im Gespräch mit unserem Hauptstadtkorrespondenten. Außerdem schauen wir in den Nahen Osten. Der Iran und die USA haben sich wieder gegenseitig beschossen. Und wir fragen unseren Nahostkorrespondenten, wie sich der Konflikt weiterentwickeln könnte. Und die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko geht heute zu Ende. Gestern war Spiel um Platz 3 mit insgesamt 10 Toren in der regulären Spielzeit und dem besseren Ende für England, 6:4 gegen Frankreich. Im Studio ist Matthias Stadelmann. Guten Morgen. Die Unionsfraktion im Bundestag muss sich nach dem gestrigen Rücktritt von Jens Spahn einen neuen Vorsitzenden suchen. Und es ist Eile geboten, denn im September wird in 3 Ländern gewählt. Ein längeres Hin und Her könnte dem Ansehen der Unionsparteien schaden. Bundeskanzler Merz will die Personalie noch im Juli vom Tisch haben. Heute soll es offenbar Beratungen mit CSU-Chef Söder geben. Am Abend ist Merz dann bei den Kollegen vom ZDF im Sommerinterview zu Gast. Uwe Berndt ist uns jetzt aus dem Hauptstadtstudio Berlin zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Merz heute Abend schon den Namen des neuen Unionsfraktionsvorsitzenden verkündet?
Also das halte ich dann doch eher für unwahrscheinlich. So schnell geht das nicht. Es ist hier eine der wichtigsten Personalentscheidungen im Berliner Machtgefüge. Es wird halt spekuliert, wie du gerade schon sagtest, dass er das noch vor seinem Urlaub geklärt haben will. Morgen tagt das CDU-Präsidium. Ich könnte mir vorstellen, dass er da auch noch mal ein Stimmungsbild einholen will. Außerdem muss ja Markus Söder auch noch in der Frage ein Wörtchen mitreden, denn es geht ja um die CDU- und CSU-Fraktion. Trotzdem denke ich, dass das Sommerinterview in diesem Prozess eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Am Freitag hat der Kanzler ja noch gesagt, wir werden da erstmal am Montag drüber beraten. Aber dann hätte er ja heute in dem Sommerinterview ziemlich lavieren müssen. Deshalb wollte er die Angelegenheit vom Tisch haben. Und durch den Rücktritt von Spahn wird natürlich das Interview heute einfacher für ihn.
Jetzt werden ja mehrere Namen genannt. Innenminister Dobrindt, Gesundheitsministerin Wagen, Kanzleramtschef Frei, CDU-Generalsekretär Linnemann, Fraktionsvize Günter Krings ist auch mit dabei. Mal von diesen Namen abgesehen, was muss der neue Fraktionsvorsitzende denn jetzt besser machen als Jens Spahn?
Also wir reden über einen extrem anspruchsvollen Posten. Wer auch immer es macht, der muss mit Zuckerbrot und Peitsche arbeiten können. Denn diese Fraktionen aus 208 frei gewählten Abgeordneten sind ja keine Angestellten, denen man Anweisungen geben kann. Die lassen sich nichts vorschreiben. Der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen unterworfen. Ab wann kann man ihn auf die Fraktionsdisziplin verweisen? Das ist alles sehr sensibel. Also es muss jemand sein kann, der führen kann, ohne zu befehlen. Und er muss die Stimmung in der Fraktion spüren. Und das war ja der erste große Fehler von Jens Spahn, zum Beispiel bei der Wahl der Richterin zum Bundesverfassungsgericht. Da hat er nicht erkannt, wie groß die Bedenken in der Fraktion gegenüber dieser Personalie waren. Ich denke, am besten könnte das Alexander Dobrindt. Der hat das schon oft bewiesen, dass er in sehr schwierigen Situationen gut vermitteln kann. Aber der wiederum ist als Innenminister eine ganz zentrale Figur im Kabinett. Den wird der Kanzler wohl kaum ersetzen wollen. Deshalb würde ich nicht auf Dobrindt tippen.
Und auf wen glaubst du, wird es dann hinauslaufen?
Also bisher wird am häufigsten der Name von Thorsten Frei genannt. Er hat ein sehr enges Vertrauensverhältnis zu Friedrich Merz. Der war ja auch schon bei der Regierungsbildung für diesen Posten im Gespräch. Viele haben sich dann gewundert, dass es Jens Spahn wurde. Dem wurde ja schon oft unterstellt, dass er eigentlich selber möglichst schnell Kanzler werden will. Der galt nicht als sonderlich loyal. Wenn die Wahl auf Thorsten Frei fallen sollte, hätte das für den Kanzler noch einen anderen Vorteil, denn er könnte auch den Posten des Leiters des Bundeskanzleramtes neu besetzen. Hier hat Frei nicht so sehr glücklich agiert. Als Kanzleramtschef braucht man jemanden, der unsichtbar ist, also der hinter den Kulissen die Konflikte erkennt und sie ausräumt, noch bevor sie ins Kabinett kommen. Zum Beispiel der sogenannte Aufstand der Rentenrebellen, der hätte vermieden werden können, wenn das Kanzleramt früher hinter den Kulissen auf die jungen Abgeordneten zugegangen wäre. Also die Personalie Thorsten Frei könnte 2 Probleme mit einem Schachzug lösen. Und ich denke auch, dass Markus Söder mit ihm gut leben kann. Gewählt wird er allerdings natürlich von der Fraktion, regulär erst am 8. September. Oder sie müssen sich zu einer Sondersitzung treffen.
Nochmal kurz zurück zu Jens Spahn. Wie geht's denn jetzt mit ihm eigentlich weiter? Kommt er nochmal zurück oder ist die Karriere von ihm, die politische, beendet?
Also wichtig ist, Jens Spahn ist ja in Anführungsstrichen nur als Vorsitzender der Unionsfraktion zurückgetreten. Er ist und bleibt ein direkt gewählter Abgeordneter. Und es war bisher keine Rede davon, dass er sein Bundestagsmandat niederlegen will. Also das kann man ihm ja auch nicht nehmen. Von den Schalthebeln der Macht ist er erstmal für eine ganze Zeit weg. Jens Spahn muss jetzt darüber nachdenken, ob er auch Hinterbank kann. Also bis jetzt hat er sich immer vorne angestellt, wenn es was zu verteilen gab. Wenn er sich für die kommenden Jahre unterordnen kann und seine Abgeordnetenarbeit macht, dann wird auch diese Angelegenheit in ein paar Jahren abgehakt sein. Der Mann ist 46, er hat schon so viele Krisen ausgestanden. Also langfristig kann ich mir auch bei ihm ein Comeback vorstellen.
Live-Informationen von Uwe Berndt aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank dafür. Im Nahen Osten hat es auch in der vergangenen Nacht wieder gegenseitige Angriffe der beiden Kontrahenten Iran und USA gegeben. In der achten Nacht in Folge, seit das Rahmenabkommen über eine Beilegung des Konflikts quasi aufgekündigt worden ist. Unser Korrespondent Moritz Behrendt ist jetzt in Doha, der Hauptstadt von Katar, und hat da die Lage für uns im Blick. Guten Morgen.
Guten Morgen aus Doha.
Moritz, wie fällt die Bilanz der vergangenen Nacht aus? Hat es wieder Kämpfe gegeben?
Ja, es gab in der Nacht offenbar sehr intensive Angriffe der US-Streitkräfte auf Ziele im Iran. Das für den Nahen Osten zuständige Militärkommando CENTCOM hat mitgeteilt, dass seine Operation für heute beendet sei. Man habe Raketen- und Drohnenlager bombardiert, Luftabwehrstellungen sowie Küstenüberwachungsanlagen und vor allem die Kräfte der iranischen Revolutionsgarden, die für einen Angriff in Jordanien verantwortlich gewesen sein sollen, bei dem 2 US-Soldaten getötet wurden. Beide Seiten bezeichnen ihre Angriffe ja immer als Gegenschläge. Verglichen mit der Intensität der amerikanischen Angriffe fällt der Gegenschlag der Iraner heute früh noch eher zurückhaltend aus. Die Iraner haben US-Militärbasen in Kuwait angegriffen. Über mögliche Schäden legen uns dazu noch keine Informationen vor.
Jetzt lass uns diesen Konflikt mal bitte ein bisschen größer ziehen. Wie sieht es denn derzeit in der Straße von Hormuz aus? Fahren da Schiffe durch derzeit? Ist das möglich?
Die Straße von Hormuz ist weitgehend dicht. In den letzten Tagen waren es meistens nicht mehr als 10 eher kleine Schiffe, die die durchqueren konnten. Verglichen mit rund 125 Öltankern und Containerschiffen in der Zeit vor dem Krieg ist das eigentlich nichts. Verantwortlich ist die doppelte Blockade sowohl durch den Iran als auch durch die USA. Also die Straße ist wirklich mehr oder weniger blockiert.
In welche Richtung entwickelt sich denn jetzt dieser Konflikt? Wird da wieder in absehbarer Zeit zu Verhandlungen aufgerufen oder droht da eher die weitere Eskalation?
Wir erleben seit 2 Wochen, intensiver seit gut einer Woche, von Tag zu Tag eine Eskalation. Die Intensität der Angriffe ist immer weiter gesteigert worden und auch die Zahl der Ziele hat Schritt für Schritt zugenommen. Zum Teil waren auch nicht militärische Anlagen im Visier der jeweiligen Luftwaffen, also Meerwasserentsalzungsanlagen, Brücken. Und das wirkte, ich würde sagen, bis vor ein paar Tagen noch einigermaßen kontrolliert. Diese Eskalation nach dem Tod von 2 US-Soldaten in Jordanien, bin ich mir da aber nicht mehr so sicher.
Bisher hat ja Pakistan in dem Konflikt vermitteln können. Was hört man denn jetzt aus dieser Richtung? Gehen da die Bemühungen weiter oder wie wird da jetzt vorgegangen?
Die Bemühungen finden weiter statt hinter verschlossenen Türen, aber aktuell stehen die Anzeichen eindeutig auf Eskalation. Allerdings ist nicht ganz klar, mit welchem Ausgang oder Ziel. Werden wir wieder das Ausmaß der Gefechte wie im März und April erleben, wo mehr als 12 Staaten in den Krieg einbezogen waren und die Region mehr oder weniger lahmgelegt war, inklusive der wichtigen Flughäfen in Dubai, Abu Dhabi und auch Doha, die ja wichtige Drehkreuze sind für die Verbindung zwischen Europa und Asien. Oder aber möglicherweise geht es den beiden Kriegsparteien auch darum, die Bedingungen für eine nächste Verhandlungsrunde herbeizubomben. Das wissen wir nicht, wo es hingeht. Pakistan, Katar und auch Oman stehen weiter als Vermittler bereit. Aber wann die Zeit reif ist für neue Gespräche, ob sie überhaupt kommen, das ist noch unklar.
Live-Informationen von Moritz Behrendt, unserem Korrespondenten in Katar. Vielen Dank dafür. Und nach dem einen großen Konflikt schauen wir gleich auf den nächsten. Im Krieg in der Ukraine gerät Russland zunehmend unter Druck. An der Front töten ukrainische Kamikaze-Drohnen täglich zahlreiche russische Soldaten. Gleichzeitig schaffen es ukrainische Streitkräfte immer öfter, Ziele im russischen Hinterland zu attackieren und etwa die Ölproduktion massiv zu behindern. Erst gestern trafen Drohnen ein russisches Logistikzentrum. 8 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Nun hat aber Russland erneut die Ukraine, die ukrainische Hauptstadt Kiew, heftig angegriffen. Nach Behördenangaben gab es mindestens 1 Toten und 13 Verletzte. Aus Kiew berichtet Stefan Lark.
Gegen 1.20 Uhr Ortszeit war Luftalarm ausgelöst worden. Nur wenige Minuten später erschütterten heftige Explosionen die Millionenstadt. Nach ukrainischen Angaben setzte Russland dabei Hyperschall und ballistische Raketen ein. Die Angriffe kamen aus mehreren Richtungen und dauerten mehr als eine Stunde. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete, dass herabfallende Trümmer in mehreren Stadtteilen Brände ausgelöst hätten. Betroffen waren unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus, ein Verwaltungsgebäude sowie ein Bereich nahe eines Einkaufszentrums. Beschädigt wurde auch der Eingangsbereich der Metrostation Lukjanivska im Nordwesten der Stadt. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war dichter Rauch im Eingangsbereich zu sehen. Viele Menschen suchen während der russischen Angriffe Schutz in den U-Bahn-Stationen der ukrainischen Hauptstadt. Auch am Morgen wurde in Kiew erneut Luftalarm ausgelöst.
Wir alle brauchen sie. Kleidung. Nun wird offensichtlich viel mehr produziert, als nachgefragt wird, denn ein großer Anteil landet im Müll und wird vernichtet. Dabei wird für die Herstellung von Kleidung Unmengen an Wasser verbraucht. Für ein einziges Baumwoll-T-Shirt zum Beispiel 2500 bis 4000 Liter. Das ist ungefähr der monatliche Wasserverbrauch einer Person in Bayern. Um dieser Verschwendung entgegenzuwirken und die Textilflut zu bremsen, gibt es ab heute neue EU-weite Regeln. Wie nötig die sind, berichtet aus Brüssel Sarah Lopez.
4 bis 9% der unverkauften Kleidung in Europa werden jedes Jahr zerstört, bevor sie überhaupt getragen wurden. Das geht aus Angaben der EU-Kommission hervor. Dieser Müll sorgt demnach für Millionen Tonnen an CO2-Emissionen. Ein neues Verbot soll diese Zahlen senken. Ab Sonntag dürfen Großunternehmen, die Kleidungsstücke und Schuhe in der EU verkaufen, unverkaufte Ware nur noch in Ausnahmefällen vernichten. Eine wichtige Änderung, sagte Lara Burkhardt, die für die SPD im EU-Parlament sitzt.
Bisher ist es nämlich möglich, ganz viele Kleidung auf den Markt zu bringen und wenn sie nicht verkauft werden, einfach zu zerstören, auf Kosten der Allgemeinheit. Und diese Praxis, die unterbinden wir mit dem Verbot.
Mit der neuen Regel sollen Unternehmen Kleidung öfter weiterverkaufen, gegebenenfalls als B-Ware. Und wenn niemand sie kauft, dann sollen die Teile gespendet werden. Allerdings gibt es eine Liste an Ausnahmen, etwa wenn Kleidung als zu dreckig eingestuft wird. Delara Burkhardt sieht hier Schlupflöcher.
Ein Problem ist, was wir identifiziert haben, ist dieses Deklarieren als Spende. Also wenn man unverkaufte Ware als Spende angeboten hat, erfolglos, dann kann man wieder diese Ware zerstören.
Ob die Unternehmen sich an die neuen Regeln halten, sollen in Deutschland die Marktüberwachungsbehörden der Länder kontrollieren. Die werden dafür auch Dokumente der Unternehmen nutzen, denn die Unternehmen sind dazu verpflichtet, genau zu notieren, wenn sie Kleidungsstücke vernichten. Das kritisiert Jonas Stracke vom Verband Textil und Mode, der rund 1300 Unternehmen vertritt.
Für die Unternehmen steigt hier erstmal der Aufwand und der Nutzen zur Förderung von einer, tatsächlich funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist durch sowas natürlich nicht gegeben.
Wenn bei Kontrollen auffällt, dass Unternehmen unerlaubt Kleidung zerstören, droht eine Strafe von bis zu 100.000 Euro. Wer sich nicht an die Dokumentationspflicht hält, zahlt bis zu 10.000 Euro. Wie gut die Kontrollen und das neue System funktionieren, das wird sich nun zeigen. Die neuen Regeln gelten erstmal für große Unternehmen, die mindestens 250 Mitarbeiter oder einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen Euro machen. Mittlere Unternehmen sollen 2030 folgen. Für kleinere Unternehmen soll das Vernichtungsverbot für ungetragene Kleidung nicht gelten.
Vor mehr als einem Monat fing sie an und jetzt ist sie auch schon fast wieder vorbei. Die Fußballweltmeisterschaft endet heute Abend mit dem Finale in New York. Spanien gegen Argentinien. Man könnte auch sagen Lamine Yamal gegen Lionel Messi. US-Präsident Trump wird auf den Zuschauerrängen sein und Madonna unterhält in der Halbzeitshow. Wenn das Spiel auch nur ansatzweise so spektakulär verläuft wie das kleine Finale in der vergangenen Nacht, dann dürften die Fans mehr als zufrieden sein, denn die Partie um Platz 3 hatte es in sich. England gewinnt gegen Frankreich mit 6:4 und zwar nicht im Elfmeterschießen, sondern ganz normal in der regulären Spielzeit. Konstantin Kleine.
10 Tore, ein Dreierpack und ein Führungswechsel im Kampf um den goldenen Schuh. Das kleine WM-Finale in Miami zwischen England und Frankreich klang dann doch ziemlich groß.
Der Schuss und das Tor! Ecke kommt rein und er ist drin. Ich passe es nicht. Dieses völlig verrückte kleine Finale dreht jetzt komplett frei.
Es war ein Spiel, das in alle Richtungen gehen sollte. Im ersten Durchgang aus englischer Sicht allerdings nur einen Weg kannte. Nach vorne. Rice, Konsa und zweimal Bukayo Saka schossen Tuchels Engländer zur überraschenden wie satten 4:0 Halbzeitführung. Und das, obwohl der deutsche Trainer seine Topstars Kane und Bellingham gar nicht erst in die Startelf berufen hatte. Wir sind einfach müde und echt geschlaucht nach den letzten Wochen. Großes Kompliment und Respekt an mein Team. Das war trotz der Strapazen-Mentalität pur. Sein Gegenüber Didier Deschamps wechselte vor seinem letzten Spiel als französischer Nationaltrainer ebenso wie Tuchel 7-mal. Doch Frankreich kam erst in die Partie, als Deschamps in der Pause personell korrigieren musste. 4 Wechsel zur Halbzeit brachten französische Wucht und einen Richtungswechsel ins Spiel. Der eingewechselte Bakola sowie Mbappé, der mit seinen WM-Toren 9 und 10 in der Torschützenliste wieder an Lionel Messi vorbeizog, brachten Frankreich zwischenzeitlich mit 3:4 wieder zurück in die Partie.
Das ist der Fußball. Wir wollen dem Trainer danken für alles, was er getan hat, denn dieses Spiel wird die Legende von Didier Deschamps nicht schmälern.
Danach ging es hin und her. In der 86. Minute bekam England einen Elfmeter zugesprochen, den Saka mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel eiskalt verwandelte. Frankreich entfachte in der Nachspielzeit durch Dembélés 4:5 kurzzeitig neue Hoffnung, die der ebenfalls eingewechselte Engländer Jude Bellingham mit seinem sehenswerten 6:4 endgültig zerstört.
Bellingham tanzt sich durch, Bellingham schießt den Ball rein! 6:4!
Für Thomas Tuchels Engländer ist der dritte Platz bei dieser WM der größte Erfolg seit 60 Jahren und ein versöhnlicher Abschluss. Bei den Franzosen sieht es nach dem letzten Spiel von Didier Deschamps als Trainer der Equipe Tricolore etwas anders aus. Die Richtung nach diesem kleinen, großen Finale ist für beide Teams jedenfalls dieselbe. Nach dieser XXL-WM geht es für beide Mannschaften wieder nach Hause.
3, 2, 1.
Raumfahrt ist spektakuläre Raketenstarts.
Raumfahrt ist die spannendste Entdeckungsreise unserer Zeit.
Gerade erleben wir mit, wie die Menschheit den nächsten großen Schritt geht.
Zum Mond.
Zum Mars.
Und darüber hinaus. In unserem Podcast Ready for Liftoff sprechen wir darüber, wo die Raumfahrt herkommt.
Geboren aus dieser Erpressungslage wurde dann in Europa die Ariane-Rakete entwickelt.
Wo sie gerade steht?
Weltraum kommerzialisiert sich und in Verteidigung werden wir aktiver uns einbringen.
Und wo die Reise hingeht.
Vielleicht gibt es dann irgendwann so eine total coole Marspflanze, die total lecker ist und die hier auf der Erde nicht wächst und die dann vom Mars auf die Erde importiert wird.
Und natürlich ist Raumfahrt auch jede Menge Spaß.
Ready for Liftoff, der Raumfahrt-Podcast der ARD. Jeden zweiten Freitag in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Schwerelosigkeit für die Ohren.